Herzlich willkommen zu unserem Podcast zwischen den Welten. Das letzte Mal hatten wir mich besprochen, das ging um das Thema Schizophrenie und Metaphysik. Heute ist die liebe Anastasia dran. Sie ist Autistin und wird uns etwas über ihren Autismus erzählen. Anastasia, wie war das für dich als Kind, Jugendliche? Da hast du ja noch nicht gewusst, offiziell, dass du Autistin bist. Wie war das so? Und als du dann die Diagnose erhalten hast, hat das irgendwas geändert im positiven oder negativen Sinn? Erzähl.
Genau, danke schön, Emanuel, für die Einleitung.
Gerne.
Ja, also in der Kindheit, meine Kindheit habe ich tatsächlich erstmal bis zur Einschulung hauptsächlich in der Ukraine, in Kiew verbracht. Und meine Muttersprache war auch Russisch. Das heißt, also ich habe bei der Einschulung Deutsch erstmal lernen müssen. Und ich glaube, das war dann vielleicht auch der Grund, warum man jetzt keine so Diagnostik oder so durchgeführt hat, weil man einfach gesagt hätte, okay, die Person kann halt kein Deutsch und muss erstmal Deutsch lernen. Und ansonsten hatte ich auch gute Noten in der Schule. Also ich war ja nicht irgendwie, ich hatte jetzt keine Lernbehinderung oder so. Und deswegen bin ich da auch ziemlich gut, also in dem Sinne nicht aufgefallen, nicht schlecht irgendwie aufgefallen. Und ich glaube, ich habe dann auch einfach in der Mittelstufe, Oberstufe, ohne es zu wissen, angefangen zu maskieren und habe sozusagen dieses Masking betrieben. Und
Kannst du erklären für die Menschen, die das nicht kennen, Masking?
genau, also das ist so, das wird häufig bezeichnet, was so verschiedene Leute, aber unter anderem so Autisten irgendwie betreiben, um nicht so aufzufallen, um unterm Radar zu fallen
Quasi
und
das
sozusagen
Kommunizieren.
so zu sein wie andere. Und ja, also ich hatte mich eigentlich noch in der Grundschulzeit ziemlich wie so ein Junge angezogen und ich hatte jetzt auch nicht so großartig Interesse an Make-up, auch an irgendwie anderen Mädels oder Mädelsklicken oder so und den typischen irgendwie Themen. Und hab mich da aber so ein bisschen hingezwungen, dass ich lerne, okay, wie zieht man sich ein bisschen unauffälliger an? Und weil ich dann schon gelernt habe, okay, man kann nicht, also ich war damals auch relativ dick, übergewichtig und ich habe so aus dem sozialen, im sozialen Umgang gemerkt, okay, man darf nicht zu dick und dann noch komisch sein und dann auch Ausländer sein und das wird einfach also einen nicht sehr weit bringen. Genau, also wie die Leute einen so behandeln und da kannst du auch intelligent sein, wie du willst. Man muss sich schon irgendwie, genau, und da habe ich mich halt schon so 6 Jahre oder so angepasst. Ich war dann aber auch sehr ausgebrannt und sehr, sehr erschöpft davon. Also es hat sehr viel Energie gekostet, so viel mal darüber nachzudenken, wie rede ich. Und mir ist vor allem aufgefallen, dann auch im jungen Erwachsenenalter, dass das auch nichts bringt. Also dass das, da sind irgendwelche Impulse, Signale, die werden innerhalb von Millisekunden übertragen und da kannst du sonst noch machen, was du willst. Auf energetischer Ebene oder wie auch immer, merken die Leute ja schon auch irgendwelche Unterschiede und das war dann auch erstmal sehr unangenehm, also das zu merken, dass irgendwie, ja, ich versuche da mich mit anderen jungen Erwachsenen dann nach der Schule irgendwie zu unterhalten oder so den Anschluss zu finden und irgendwie, egal wie ich mich anziehe, wie viel Zeit ich investiert habe, in mein Outfit oder in mein Make-up oder in, ja, wie ich spreche oder so. Irgendwas wird halt ständig gemerkt und aufgenommen oder auch missverstanden oder so. Und genau, dann bin ich halt irgendwie so auch auf das Thema gekommen oder war erstmal eher depressiv, bin deswegen zum Psychiater, habe dann erstmal eine ADHS-Diagnose bekommen und ADHS-Medikamente, die mir aber ehrlich gesagt ja, im Thema Autismus nicht weitergeholfen haben. Genau, und das hat auch sehr lange gedauert, tatsächlich hier in Berlin einen Termin zu bekommen und Hilfe zu kriegen. Und es war auch erstmal alles sehr eher deprimierend, ja, weil ich dachte mir, ja, toll, also es gibt keine Heilung, kein Medikament, ja, dann was soll ich überhaupt damit? Oder okay, toll, was soll ich jetzt mit der Diagnose? Und ich habe das dann aber schon dann auch mit der Zeit so ein bisschen akzeptiert und habe mir dann auch gesagt, okay, dann muss ich ja gar nicht mehr diese ganze Energie verschwenden für dieses Masking, wenn es sowieso nicht funktioniert und so viel Zeit frisst und Energie frisst. Und ab da ging es mir tatsächlich langsam irgendwie immer so langfristig immer besser. Und
Okay.
ich
Okay.
habe
Ja,
jetzt tatsächlich
das.
auch manchmal Tage, dass ich mich auch sehr gut fühle und sehr, sehr viel Energie habe. Aber es ist natürlich trotzdem immer so ein überlebenstechnisches Abwägen, will ich jetzt sehr auffallen und dafür dann aber sanktioniert werden, dafür Energie haben und mich gut fühlen, dafür aber dann halt irgendwie sozial sanktioniert werden. Und das passiert natürlich immer noch so ein bisschen, aber ja, also das ist, da habe ich jetzt auch noch nicht so eine perfekte Lösung oder Strategie. Ja, also manchmal funktioniert's, manchmal kommt man auf sehr offene, coole Leute, manchmal kommt man eher auf ja, Leute, die
Dominante.
das abschreckt oder irgendwie da, die dann erst recht dann einen nicht buchen oder nicht mit einem irgendwie zu tun haben wollen oder so, aber dann sage ich mir auch, okay, dann mit der Person will ich dann wahrscheinlich auch sowieso nichts zu tun haben.
Okay.
Genau, das so erstmal zu meiner Biografie. Ja, ich glaube, das ist einfach sehr lange unterm Radar geblieben, weil ich intelligent bin und also durch die intellektuellen Fähigkeiten viel noch kompensieren konnte. Aber ja, irgendwann dann halt auch nicht mehr. Und genau, jetzt bin ich aber im Nachhinein auch froh darüber, dass ich Autist bin. Also ich bin da auch nicht, ne? Das ist so wie mit reichen Leuten. Ja, ich bin manchmal ein bisschen eifersüchtig auf den Pool von jemandem, aber es gibt Leute, auf die, die möchte ich nicht sein. Also ich möchte jetzt nicht neurotypisch sein, auch wenn ich manchmal so ein bisschen klar, es leichter haben würde wie die in gewissen Sachen, aber ich hätte mir das, glaube ich, so nicht ausgesucht. Ja, genau, das so erstmal zu meiner Biografie.
Okay, dann darf ich noch ein paar Fragen ergänzend stellen?
Ja.
Wie alt warst du denn, als du die Autismusdiagnose erhalten hast?
Also offizielle, also eine Verdachtsdiagnose hatte ich auch schon mit, ich glaube, 23 oder so, 23, 24, aber die offizielle Diagnose habe ich dann auch erst irgendwie vor 1,5 Jahren bekommen.
Okay. Und dann hast du quasi gemerkt, es ist einfacher für dich, wenn du anstatt zu maskieren einfach du selbst bist. Weil dann selektierst du quasi automatisch die Leute eh aus, die quasi, wieso, du weißt, was ich meine, die sowieso es nicht wert sind, sozusagen mit ihnen Kontakt zu haben.
Ja, genau. Also das hatte ich da schon so angefangen, sozusagen mich da so psychologisch dahin zu entwickeln seit der Verdachtsdiagnose. Ich habe das erstmal sehr negativ aufgenommen, aber ja, mit der Zeit, über die Monate hinweg, habe ich das dann auch eingesehen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Ja, und man sagt ja auch, Autisten hätten wenig Empathie, beziehungsweise könnten ihre Gefühle nicht so richtig ausdrücken. Wie ist das bei dir?
Nee, also ich würde das jetzt nicht so sagen. Ich denke, viele Autisten sind im Gegenteil hochsensibel. Es ist halt eher eine Frage von Expressionismus, also wie die Person das im Gesicht, in der Mimik exprimiert oder wie sie das halt mitteilt. Das wird halt sehr oft auch, wie gesagt, missverstanden. Wenn die Person halt sagt, oh, das erinnert mich auch an etwas, was ich erlebt habe, dann werden halt auch sehr oft zum Beispiel Männer werden dann eher als narzisstisch irgendwie diagnostiziert und Frauen dann eher als Borderliner, weil die so, ja, weil die halt eben so hochsensibel sind und eigentlich im Gegenteil sehr viel Empathie haben und bloß das nicht irgendwie dem Normmuster entspricht, wie man Empathie zu zeigen hat, wie das so auszusehen hat.
Ja, okay. Und wie ist es so mit der Gefühlsregulation? Also hast du Gefühlsschwankungen oder ist das eher so wie bei neurotypischen Menschen, die emotionale Welt? Oder wie soll ich sagen, bist du mal gehypt und dann wieder down? Oder ist das so konstant irgendwie? Hat das auch einen Einfluss? Oder du hast ja erzählt, du warst depressiv eine Zeit lang
Also,
begleitet.
ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie die Gefühlsregulation mega anders ist. Also, ich denke, viele Autisten haben dann einfach, weil sie eben halt so hochsensibel sind, auch öfter Meltdowns oder Shutdowns, auch im Erwachsenenalter, was dann irgendwie als Wutausbruch verstanden wird oder wie gesagt, dann bei Frauen sehr oft gerne das gibt auch Studien dazu, dass Frauen viel zu oft als Borderliner diagnostiziert werden, obwohl
Okay.
sie meistens eher Autismus haben. Na, also wie gesagt, ja, mich interessieren auch die neurotypischen, ehrlich gesagt, nicht so sehr, wie die das verarbeiten. Also
Ja.
Wie
Aber
die das verarbeiten, ich kann es ja auch nicht wissen. Ne? Ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie vergleichen, okay, wie verarbeiten die das? Ich denke, die sind halt einfach in vielerlei Hinsicht ressourcenmäßig und sozial verwöhnt und abgestumpft und deswegen, ne, so wie wir das auch bei dir besprochen haben, ne? Ob man jetzt offen ist für 1000 Themen oder 1000 Reize oder halt eben nicht, klar, das hat dann auch Auswirkungen darauf, wie emotional stabil du bist, so in Anführungsstrichen, oder wie oft sich deine Gefühlslage ändert, ne? Also klar, wenn du halt sehr schnell reizüberflutet werden kannst, dann bist du halt auch öfter vielleicht mal depressiv oder öfter gereizt halt, ne?
Ja, klar.
Ja.
Und zum Thema hochsensibel, wie äußert sich das bei dir? Vielleicht wissen unsere Zuhörer nicht, was sie darunter verstehen sollen. Kannst du da irgendwelche Beispiele, Alltagsbeispiele nennen? Also der Reizfilter,
Ja, so
oder? Reizfilter sind das dann.
hochsensibel würde ich schon sagen, dass zum Beispiel auch bei Licht ist das, glaube ich, so das allereinfachste Beispiel, dass Leute vielleicht schon registrieren, okay, dieses Licht ist hell, aber für viele Autisten wäre das wirklich sehr schmerzhaft. Also schmerzhaft und die bräuchten eine Sonnenbrille. Also ich brauche sehr oft auch eine Sonnenbrille und dann wird das auch, wie gesagt, auch missverstanden oder als respektlos empfunden. Obwohl es wirklich einfach nur darum geht, dass ich irgendwie an dem Tag, warum auch immer, sehr, ja, überlichtempfindlich bin.
Ja, das kenne ich von mir auch und man wird dann auch so schräg angeschaut, wenn man eine Sonnenbrille anhat, aber prinzipiell kann einem das ja egal sein, aber irgendwie, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Man kann es ja den Leuten sowieso nie recht machen. Ja,
Ja, genau, ja.
dann würde ich sagen, wir hätten diesen Teil, dann gehen wir dann nachher zum spirituellen Teil über. Bist du
Ja,
einverstanden?
genau, ja.
Okay,
Alles
dann
klar,
danke.
super, danke.
Später. Hallo, willkommen zum zweiten Teil. Anastasia wird uns jetzt heute etwas im Zusammenhang mit Autismus und Spiritualität erzählen, wie sie als Autistin die Welt sieht im spirituellen Sinne. Bitte erzähl uns, Anastasia, wie du das so siehst, wie, ja.
Genau, danke, Emanuel. Also ich würde sagen, dass im Vergleich zu Schizophrenie Autismus eher so eine eher männliche Energie hat und Manifestation hat, dass man sich nur auf ein Thema fokussiert und sozusagen, ich sage auch immer, das ist eher so wie das Licht, das eher als Laser fungiert, während bei Schizophrenie das Licht eher so wie, also zerstreut ist, ne, wenn man jetzt so eine Lampe hat und das Licht halt zerstreut und alle verschiedenen Bereiche, alle verschiedenen Dinge bestrahlt und so die Zusammenhänge zeigt. So ist es bei Autismus eher so, ne, wie man auch sagt, Tunnelblick, dass man eher in die Tiefe, also dass man sich ein Thema aussucht oder irgendwie so ausgesucht hat und da halt wirklich in die Tiefe reinbohrt. Genau, so sehe ich das, dass Autisten sich halt da eher so bei einem Thema, mit einem Thema beschäftigen und das so wirklich einfach in der vollsten Tiefe und nicht Breite, sondern eher in der Tiefe halt rausfinden wollen und dabei alles andere eher, um sich da fokussieren zu können, alles andere eher ausschalten oder ignorieren. Genau, und das führt dann aber natürlich so ein bisschen zu Problemen, wenn man jetzt so einen Autist fragt zu irgendwelchen anderen Themen, die ihn nicht interessieren, dass er dann vielleicht überhaupt keine Ahnung hat oder ganz große Lücken hat irgendwie vielleicht bei allen anderen Themen, die ihn halt nicht interessieren. Und ja, das kann dann natürlich auch ein bisschen sozial zu Problemen führen, wenn man jetzt sagt, ja, soziale Kontakte lenken mich jetzt irgendwie eher ab von dem Thema. Deswegen möchte ich da vielleicht mit den Menschen nichts zu tun haben. Also für mich ist zum Beispiel auch Smalltalk irgendwie sehr unnötig und schwierig zu verstehen, worüber reden die Leute überhaupt oder ist das jetzt wirklich relevant? Sprechen jetzt zum Beispiel irgendwas nur als Höflichkeit an? Hey, ja, lass uns noch mal irgendwann treffen. Also ist das jetzt als Höflichkeit gemeint oder ist das jetzt wirklich ein ernst gemeinter Vorschlag oder interessiert sich dieser Mensch zu einem Thema wirklich jetzt ausgiebig oder ist das eher so einfach nur so dahingesagt? Hey, ja, also zum Beispiel früher, wenn Leute gesagt hätten, ja, ich interessiere mich für Politik oder so, dann ist es auch eher meistens sehr oberflächlich, ne? Also so sehr, okay, hier und da ein bisschen, aber eher so einfach nur sehr allgemein. Und ja, deswegen, wenn man da jetzt irgendwie Freunde sucht oder Kollegen sucht nach Spezialinteresse oder dann wird es halt natürlich auch ein bisschen schwierig und da sind halt viele Autisten dann auch oft eher oder können dann auch schizoid werden oder so, also sehr zurückgezogen oder genau, ich finde es auch interessant, dass bei der Autismusdiagnostik immer die Differentialdiagnostik auch schaut, ob man schizophren ist, weil die Symptomatik manchmal tatsächlich sogar komischerweise ähnlich sein könnte. Also, ne, man hat ja manchmal katatonische Schizophrene, die nur in die Leere starren, weil die jetzt so in sich selbst vertieft sind. Und vielleicht da auch irgendwie, also Carl Jung hat gesagt, bei katatonischen Schizophrenen, dass die Person schon so tief irgendwie in der Materie ist, dass man aber irgendwie gar nichts mehr aus der Person irgendwie rauskriegt. Also, dass die Person jetzt vielleicht schon so tief in sich versunken ist oder in irgendein Thema oder in die nächste Dimension, dass sie eigentlich hier für gar nichts mehr zu gebrauchen ist und man gar nichts übersetzen kann. So ist es ja auch bei Autisten oder autistischen Kindern, dass die auch so ein bisschen im Thema versunken sind. Und es gibt ja auch so Selective Mutism, also dass einige Autisten, so wie Mr. Bean, irgendwie dann sagen, okay, ich rede gar nicht oder ich reagiere auf meinen Namen gar nicht. Ja, irgendjemand ruft, hey, hey, Anastasia, und ich reagiere gar nicht darauf. Oder einige Autisten haben ja auch diese Echolalie, also dass sie auch mit sich selbst sprechen oder also zum Beispiel, ich spreche auch sehr viel mit mir selbst, aber nicht, weil ich tatsächlich denke, dass da jemand steht. Also, aber für einen Außen, also eine Außenperson könnte jetzt denken, oh mein Gott, ja, die ist ja richtig crazy. Die spricht ja jetzt mit sich selbst oder so, oder sie spricht ja jetzt mit jemandem. Aber eigentlich ist es ja nur eine, also wie man die Emotionen oder Gedanken halt einfach verarbeitet, dass ich dann einfach besser meine Gedanken irgendwie verarbeite. Und wenn ich das einfach laut ausspreche, dann habe ich auch so den Eindruck, dann ist es auch aus meinem System raus und ich habe dann nicht mehr so viele Gedanken irgendwie in meinem Kopf drin oder so. Aber das könnte man jetzt natürlich auch irgendwie falsch verstehen oder denken, oh, okay, die Person ist schizophren oder irgendwie schizoaffektiv oder so. Also das finde ich auch sehr interessant, dass das immer, dass es auch genetisch sehr oft miteinander irgendwie dann doch verwandt ist, obwohl das so unterschiedlich ist, dass es dann doch genetisch verwandt ist. Also in meiner Familie sind sehr viele schizophren, aber halt auch sehr viele autistisch. Also na, da sieht man auch irgendwie, dass das irgendwie dann doch miteinander genetisch verwandt ist, auch wenn das so eigentlich so umgekehrt ist sozusagen. Also man sagen könnte, das ist das Gegenteil davon, aber ja, genau, das ist so erstmal so, wie ich so die Welt sehe oder erkunde. Ja.
Ja, vielen Dank. Das hört sich sehr interessant an und einige Dinge, die du beschrieben hast, sind bei mir ähnlich. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie hat dir Spiritualität geholfen, das Leben zu meistern und mit diesem ganzen Anderssein umzugehen im positiven Sinne?
Ja, also ich finde das sehr interessant, dass ja, seitdem ich wieder so seit einem Jahr oder 1,5 Jahren sozusagen, ja, hatte ich da so meine spirituelle Phase oder auch so ein bisschen Erleuchtung. Das hat mir natürlich sehr geholfen im Sinne von, dass meine Depression komplett weggegangen ist, weil ich gemerkt habe, also ja, sich mit Leuten zu verständigen oder irgendwie da Freunde zu haben, ist halt vielleicht auch so ein bisschen wichtig, aber es gibt auch Energie aus ganz anderen Quellen und ich brauche auch irgendwie gar nicht mehr so diese Validierung, hey, ja, gehöre ich jetzt dazu oder nicht? Also das interessiert mich jetzt nicht mehr so sehr und wie die anderen Leute mich sehen, interessiert mich nicht so sehr und ich habe auch wirklich den Eindruck, dass wenn ich irgendwie schlafe oder gut geschlafen habe und sozusagen wieder zu, also so Kontakt hatte zu meiner Seele, dass ich dann auch energetisch aufgeladen bin und genau, und ich habe da gar nicht mehr so das Bedürfnis oder genau nach dieser Validierung oder hey, wo ist denn jetzt meine Crew und wo sind denn meine Leute sozusagen und wo passe ich denn jetzt rein? Also ich hatte schon eine lange Phase von so, ja, ich versuche mich immer jetzt zu integrieren. Und das war einfach eher so eine Realisierung, ich bin bereits integriert und ich muss eigentlich nichts tun. Also ich, also jeder ist schon bereits im Universum integriert, in der Natur integriert. Und genau, das hat mir dann ja sehr viel Stress und sehr viel irgendwie so Druck rausgenommen, sondern ich habe dann einfach gemerkt, okay, irgendwie auch, ich habe auch gemerkt, dass die Zeit, dass die lineare Zeit eine Illusion ist und dadurch habe ich dann halt auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt einfach im Moment bleibe und schaue, was macht mir im Moment am meisten Spaß und was interessiert mich im Moment am meisten, dass man damit auch ja ziemlich glücklich sein kann, ob da jetzt andere Leute dabei sind oder nicht. Genau, also es hat mir schon sehr geholfen. Einfach nur so diese Erkenntnis, man ist bereits integriert und man muss jetzt auch nicht irgendwie, also klar, man kann jetzt die Politik oder die Gesellschaft irgendwie sagen, hey, ihr müsst mich jetzt mal integrieren oder so, aber ich habe so gar nicht mehr so das Bedürfnis, also zu sagen, hier, ihr müsst mich integrieren oder so, sondern ich habe gemerkt, also es ist eigentlich alles schon erledigt und ich muss mich da jetzt nicht so fertig machen oder die fertig machen oder wie auch immer, sondern das ist schon alles irgendwie, wie es sein sollte.
Vom Universum, quasi Schicksal, so eine Art Schicksal.
Genau, also ich finde es dann auch ziemlich, also ich sehe dann eher auch die Vorteile bei all diesen Sachen und habe gemerkt, okay, es ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn ich eher auch damit gut klarkomme, allein zu sein, dass ich jetzt auch nicht irgendwie, wie du erzählt hast, dass du da auch vielleicht irgendwelche Verwandte oder Bekannte hast, die dann in irgendwelchen Kult reinkommen oder sagen, oh, ich bin jetzt spirituell und ich habe aber auch dieses krasse soziale Bedürfnis und ich muss jetzt in die Kirche oder ich muss jetzt in irgendeinen Kult oder sonst was. Das finde ich halt ganz gut bei mir, so dass so ich das eigentlich kaum benötige. Also ich habe es jetzt nicht nötig, irgendwo mich irgendwo anzuschließen oder so und dann von denen irgendwie ausgenutzt werden oder verarscht zu werden oder so, sondern ich denke mir so, okay, ich bin jetzt hier eine Person und ich habe da direkten Kontakt und das, genau, das fand ich sehr, also finde ich auch sehr schützend, also ja.
Ja, da gebe ich dir recht, da bin ich bei dir, bei vielem, also eigentlich überall. Und eine andere Frage noch, hattest du mal so ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben, was Spiritualität betrifft, wo du irgendwie so, wie du hast mal am Anfang angesprochen, du hattest ein Erwachen, könntest du das vielleicht ein bisschen genauer beschreiben? Und die zweite Frage, meditierst du auch oder machst du irgendwelche anderen Praktiken, um eben den Zugang zur Spiritualität aufrechtzuerhalten bzw. zu manifestieren, zu vertiefen?
Ja, also ich denke, es gab sehr viele spirituelle Momente, aber ist die Frage, ob man das verleugnet und ignoriert oder rationalisiert oder so und dafür gerade irgendwie zu haben ist sozusagen. Ich würde sagen, dass als ein guter Freund von mir gestorben ist, der auch so ein bisschen schon tiefer in der Thematik war als ich zu dem Zeitpunkt, das war so der Katalysator. Und ich muss aber sagen, ich habe mich einfach so intuitiv irgendwie schon dahin bewegt. Und da war schon, also ich hatte auch schon mal LSD-Derivat genommen und das hatte auch schon einen guten Effekt, aber ich würde sagen, dieses Ereignis war so auch, hat auch so dazu geführt, im positiven Sinne, dass ich so einen Ego-Tod hatte. Und mein Ego hat sich tatsächlich auch schon sehr, sehr lange davon erholen müssen. Also es war schon so massiv. Also so wie auch Carl Jung gesagt hat, das hätte ich noch so ein noch mal, also noch mal so ein Ego-Tod wahrscheinlich nicht überstanden, nicht überlebt. Ja, keine Ahnung. Also mein Ego musste sich wirklich da 2, 3 Monate erstmal wieder neu, also komplett neu aufstellen und weil sich alles so massiv geändert hat. Also ich hatte da auch tatsächlich so Träume und Visionen. Also ich hatte tatsächlich auch die Vision schon vorher, dass dieser gute Freund bald sterben wird. Also das habe ich schon bereits irgendwie so als Vision gehabt und als Gefühl gehabt. Und genau, danach hatte ich halt so eine nochmal so erhöhte Sensibilität, Vision, also dass ich Vision habe, das und das wird passieren oder dass ich auch einfach die Wahrheit sehr schnell erkenne, noch schneller erkenne, also dass ich viel schneller erkenne, wer hat welche Absichten, dass ich auch halt Träume habe, wo mir die Wahrheit sozusagen offenbart wird, ob da jetzt jemand irgendwas hinter meinem Rücken macht oder so und das ist dann tatsächlich auch so, also ohne dass ich irgendwelche Beweise habe, dass ich dann einfach weiß, okay. Ich denke, alle Leute haben diese Gabe, alle Leute haben diese Intuition, aber einige Leute sind halt mehr in der Matrix und einige weniger und einige klammern sich halt einfach mehr an so die festen Beweise so für das Sicherheitsbedürfnis und einige Leute halt irgendwann weniger. Also ich muss sagen, ich habe mich trotzdem natürlich irgendwie daran festgeklammert, also weil das ja auch für den Körper erstmal so ein Schock ist. Und auch vor allem fürs Hirn, also das Hirn möchte ja irgendwie ständig die Kontrolle haben und wissen, was abgeht und wissen, was echt ist, was nicht echt ist. Und vor allem, ich glaube, so die allergrößte Illusion, Matrix, wie auch immer, war halt so dieses Zeitverständnis, dass die Zeit ganz anders funktioniert. Und ich denke auch, dass das Ego einen da auch irgendwie, klar, irgendwie ausklammert und also versklavt, aber irgendwo auch schützt und schaut, okay, würde man das überhaupt aushalten? Also könnte man das überhaupt einordnen, wenn ich jetzt, also ich kann mich auch erinnern, dass ich wirklich irgendwie gemerkt habe, ich hatte irgendwie so das Gefühl, ja, also irgendwie Zeit ist irgendwie, ich habe jetzt gemerkt, irgendwas ist hier faul, also irgendwas funktioniert nicht so ganz. Und ich habe darauf bestanden, dass mir das halt offenbart wird und das hat aber auch ein bisschen gedauert, weil sozusagen so ein bisschen diskutiert wurde, ob das nicht zu heftig wäre oder nicht. Also ob mir sozusagen da komplett der Kopf explodiert oder so, ob man das überhaupt richtig war, also einordnen kann. Genau, und dann wurde mir das aber dann doch offenbart, dass genau das, also es gibt vielleicht lineare Zeit, aber das ist nicht, also alles passiert jetzt hier und gleich gleichzeitig und man hat viele Versionen von sich in allen möglichen irgendwie Konstellationen und Realitäten. Und das habe ich dann tatsächlich auch gesehen. Also ich habe dann auch so Variationen von meinem halt verstorbenen Freund, Variationen halt auch gesehen in meinen Träumen oder auch so, in verschiedenen Varianten. Und ich habe auch gespürt, okay, ich existiere tatsächlich auch irgendwie mehrmals, aber ich habe dann auch irgendwie ein bisschen so nachgelassen und gemerkt, okay, das ist so, aber ich muss jetzt auch nicht alles wissen oder mitbekommen. Also ich muss jetzt nicht unbedingt mitbekommen, was mache ich jetzt in jedem Leben. Das ist nicht unbedingt einfach relevant für jetzt dieses
Für
Leben.
das
Also man muss das auch
ja.
unterscheiden. Genau, also man muss das auch unterscheiden, ist das jetzt wirklich relevant, sich da einzumischen oder da jetzt irgendwie daraus irgendwas zu downloaden sozusagen? Oder kann man das auch einfach so irgendwie parallel sein lassen? Und
Genau.
genau, und jetzt beschäftige ich mich auch hauptsächlich mit so also Integration von höherdimensionalen, also so auch also Fragmenten, sodass ich dann halt nicht irgendwie hier, ne, also im schlimmsten Fall hat man ja hier Leute auf dem Planeten, die sind dann halt, ne, der fragmentiert oder haben halt multiple Persönlichkeiten, die miteinander aber gar nicht klarkommen. Also so, das ist ja sozusagen so eher der schlechtere Ausgang, wenn die Person halt einfach nicht lernt, dass das irgendwie so zu koexistieren in sich selbst. Genau, und das ist auch so mein Ziel für 2025, dass ich das irgendwie versuche, also auch entgegengesetzte Archetypen und Anteile zu integrieren, dass die auch miteinander irgendwie Sinn machen, selbst wenn die entgegengesetzt sind. Und es ist aber natürlich schwierig, weil dafür gibt es eigentlich auch kaum Vorreiter. Also das ist eigentlich auch wieder fast so Pionierarbeit, weil dazu gibt es eigentlich kaum Leute, die das wirklich so explizit machen oder sich dessen bewusst sind, sondern eher sagen, okay, ich bin so eine zweidimensionale Figur, ich bin gut oder schlecht, ich bin gut. Würden natürlich alle sagen, ich bin gut und fertig und ich habe diesen Job und ich habe diese eine Identität und wer was anderes sagt, ist halt wahnsinnig oder soll mal zum Arzt gehen und genau und hat halt keine Ahnung, mehrere Persönlichkeiten oder so. Und aber dass die Persönlichkeit, die Persona an sich schon ein Konstrukt ist, wollen die halt irgendwie nicht besprechen. Also die weiß jetzt nicht, was das Problem ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mehrere Personas oder ich habe eine Persona, ist ja beides genauso schlecht oder gut oder wie auch immer. Genau, das ist so mein Ziel oder meine Einstellung.
Sehr gut. Man muss ja auch nicht immer alles werten, beziehungsweise ins Gute oder Schlecht oder ja, beurteilen quasi. Und da bin ich auch mit dir, das habe ich auch mal rausgefunden. Für mich ist Zeit auch eine Illusion, Tempus, Illusio est, lateinisch Zeit ist eine Illusion. Das Universum kennt ja diese Zeit nicht, wie wir sie als Menschen kennen. Also für mich ist die Zeit menschgemacht, für dich wahrscheinlich auch. Einfach um gewisse Dinge, damit gewisse Dinge funktionieren. Du hast auch einmal erzählt, dass du so gewisse Karten hast oder Karten legst, teilweise so Archetypen und solche Sachen. Und die dir dann auch als Vorbild oder als Vorbild nimmst, um so zu werden oder dich so zu adaptieren. Was kannst du uns dazu erzählen?
Genau, also ich habe ein Deck an Tarotkarten, das ist ja auch schon sehr symbolhaft, aber ich habe noch so von einer Frau, die hat Medizin studiert und ist halt intuitiver auch, aber die ist auch sehr intuitiv und spirituell, auch so ein Deck an Archetypen. Und da habe ich mir halt fürs neue Jahr 12 sozusagen Archetypen zusammengelegt und die möchte ich dann halt an mich anpassen natürlich, ne, weil Es ist ja bei jedem anders. Also wenn man jetzt sagt, ich bin athletisch, ist das bei jeder Person was anderes. Der eine ist Sumo-Ringer, der andere ist Leichtathlet, der andere hat ein Sixpack, der andere ist Bauarbeiter. Also das ist ja immer was anderes. Und genau, da habe ich mir halt für alle zwei Archetypen halt so Notizen gemacht, wie stelle ich mir das so vor. Und das ist noch nicht perfekt ausgearbeitet, und aber das möchte ich halt so 9 Jahr dann sozusagen ausarbeiten. Und da kommt dann aber natürlich so auch ein bisschen das System und die Matrix so natürlich ein bisschen so, ja, nicht in Widerspruch, aber versucht natürlich auch ein bisschen einzuschränken und zu sagen, hier, du hast halt eine Identität und du hast jetzt hier einen Vollzeitjob und mach diese eine Sache. Und ist natürlich schwierig, wenn man dann sagt, naja, ich interessiere mich vielleicht in 10, 12 verschiedenen Sachen, oder ich habe verschiedene Interessen und die möchte ich auch alle irgendwie unter einen Hut bekommen. Das ist natürlich dann auch selbstorganisatorisch sehr anspruchsvoll. Das muss man natürlich auch sehr diszipliniert sein und intuitiv sein und den Überblick behalten. Ne? Also wie kriegt man das irgendwie dann doch irgendwie alles in Einklang? Auch mit der Struktur und mit der Bürokratie und mit dem Finanzamt, und wie kann ich jetzt das alles irgendwie machen? Aber das ist ja auch in Hinsicht Dezentralisierung ein gutes Thema. Also mich interessiert ja auch Dezentralisierung einfach als Überthema sehr, und ich denke, dass das dann auch ein bisschen da Hand in Hand spielt, wenn man sagt, okay, ich bin nicht irgendwie angewiesen auf eine Regierung oder einen Chef oder so und nicht mal auf eine einzige Persona, sondern ich bin vielfältig unterwegs sozusagen als ganzes Wesen. Das ist dann natürlich ja, Dezentralisierung hoch 10.
Ja, und du sagtest ja auch, du hättest Träume bzw. Visionen gehabt oder immer noch oder immer wieder. Denkst du, und auch erwähnt, dass jeder Mensch quasi spirituell sein kann, aber irgendwie auch aus gewissen Gründen diese eben nicht ist. Und diese Visionen, würdest du sagen, dass die einfach eine stark ausgeprägte Intuition sind, oder würdest du das als Hellsichtigkeit interpretieren? Oder wie würdest du das genau einordnen?
Genau, also es gibt ja auch Leute, die arbeiten als Medium und die sagen dann auch, ja, also eigentlich ist jeder Mensch auch irgendwo ein Medium und ein Channeler, aber die Frage ist, was hat die Person an Glaubenssätzen halt verbunden mit dieser Fähigkeit? Ne? Sehr viele Leute sind halt auch einfach so gekapert, also deren Intuition und deren Verbindung sozusagen zum Universum ist halt so hart von der Matrix gekapert. Und die sind schon so abhängig, ne, so wie im Film Matrix, ne, die haben ja auch gesagt, ja, wir dürfen eigentlich überhaupt keinen Erwachsenen jetzt da so rausziehen, weil der stirbt entweder oder der wird komplett wahnsinnig oder der wird halt aggressiv und greift uns an, weil wir ja weil man muss sich ja erstmal daran gewöhnen, nicht durch Validierung, ja, nicht durch externe Validierung zu funktionieren, sondern durch interne innere irgendwie Kraft zu funktionieren. Also den Quantensprung muss man ja erstmal machen und sich auch dazu trauen, dass das auch wirklich geht. Und da wurde das, denke ich, auch einfach vielen Leuten ausgeredet, dass das geht und dass sie dafür nicht special genug sind oder nicht genau, du bist jetzt nicht hier der Auserwählte oder so. Und du brauchst das gar nicht erst versuchen. Und natürlich sind viele Leute dann auch schon abhängig von fi irgendwie finanziell oder irgendwie, wie gesagt, durch diese externe irgendwie Statussymbole oder so. Und ich denke, deren Ego merkt schon, dass wenn sie jetzt irgendwie diesen Sprung machen, dass das alles vielleicht auch eventuell wegfällt. Und das ist dann natürlich auch erstmal sehr unangenehm. Und wenn die da jetzt irgendwie den Job verlieren oder das Geld erstmal für eine Weile verlieren oder alle Leute um sie herum sie erstmal nicht verstehen oder so oder für wahnsinnig erklären. Also das ist ja natürlich für die meisten Leute absolut ein absolutes No-Go, zu sagen, hey, ich habe jetzt hier irgendwas gehört oder ich kann hier in die Zukunft sehen oder was auch immer, oder ich spüre hier irgendwelche Energie, ne? Also die Leute haben ja da schon irgendwelche Glaubenssätze, also negative Glaubenssätze, die daran befestigt sind und genau, die dann halt sagen, oh nee, damit will ich nichts zu tun haben. Oder ich gehe lieber zu irgendjemandem, zu irgendeinem dritten Händler, zu so einem Mittelmann. Und der legt mir dann die Karten oder der erzählt mir dann, der liest mir dann die Bibel vor oder so. Und das ist halt einfach im Endeffekt so die Angst vor der eigenen Verantwortung und Souveränität. Genau, also das wird auch ein großes Thema sein für mich, Souveränität. Und da haben die Leute, glaube ich, auch einfach Angst, diese Souveränität auszuüben und gehen halt lieber zu dem und dem, zu dem Präsidenten, zum Kanzler,
Ja, genau.
zum Priester und fragen den Priester, hey, kannst du mir denn hier die Karten lesen oder kannst du mir denn die Zukunft vorhersagen oder kannst du mir denn sagen, wie ich jetzt zu meinem Ehemann stehe
Ja,
und
genau.
wo man sich denkt, also das mü müsstest du doch selber wissen. Also
Selber, ja.
genau,
Experimentell.
also du müsstest doch selber wissen, ob dir irgendwas schmeckt oder nicht
Ja,
schmeckt und
genau.
wie deine Einstellung zu irgendwas ist. Aber da ist halt eben schon so massiv irgendwie diese Intuition gekapert oder verwirrt, dass die Leute halt tatsächlich dann auch verwirrt sind und sagen, ja, also ich weiß nicht, was ich will, ich bin irgendwie verwirrt und deswegen, ich gehe lieber zu einem Berater und sonst wem und bezahle Geld dafür, aber ich weiß gar nicht, was ich will.
Ja, das stimmt, ja. Und ich finde auch, prinzipiell hat jeder Mensch den Funken Gottes in sich, aber eben wie du sagst, viele wollen es nicht wahrhaben oder sind vielleicht so geblendet vom Materialismus oder von der materiellen Welt, dass sie gar den Zugang dazu gar nicht finden. Mal was, noch mal was anderes, eine ganz andere Frage, also eine ganz andere Frage. Was denkst du, was hast du für eine Theorie, was posthum sein wird oder sein könnte? Also was ist für dich Realität oder was ist für dich der Fall nach dem Tod?
Genau, also nach dem Tod ist ja wieder impliziert so ein bisschen, ne, dass es so diese lineare Zeit gibt und die gibt es ja dann auch für einen erstmal so als Experience, als Erfahrung. Hier bin ich ein Kind, hier bin ich ein Teenager, da bin ich alt und da bin ich tot. Da ist dieser Körper tot, aber wie gesagt, ich denke, es ist einfach alles gleichzeitig, dass in irgendeiner Realität bin ich gerade noch irgendwie Kind und in irgendeiner Realität bin ich bereits tot. Und genau, ich denke, das sieht einfach immer nur das Ego so dramatisch, dass es immer irgendwie so eine Tragödie ist. Oh mein Gott, dann ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und ich sehe das überhaupt nicht so, dass irgendwie, oh, der Tod ist das Schlimmste, was passieren kann. Nein, dich hier für die Matrix zu verkaufen, das ist 100-mal schlimmer, weil mit den Konsequenzen, also nicht mit den Konsequenzen, aber mit der Konsequenz, dass du jetzt irgendwie entmachtet bist und gekapert bist von deiner eigenen Intuition, das ist viel schlimmer, als jetzt irgendwie angeblich zu sterben oder so. Und
Stimmt.
nach dem Tod, denke ich, wacht man einfach auf in einer anderen Realität oder also ich denke immer schon, dass, also ich hatte ja auch ein paar Hunde vergraben und also sterben sehen
Okay.
und dann auch beerdigt.
Tut mir
Und
leid.
ich habe halt einfach immer gemerkt, okay, da war ein Bewusstsein drin, das ist jetzt irgend so ein lebloser Körper. Das Bewusstsein ist halt jetzt irgendwo anders. Also es ist noch da, aber es ist einfach nicht mehr in diesem blöden Körper drin. Und also ich hatte da auch nicht so das Bedürfnis, oh, ich muss diesen Körper jetzt bewahren oder irgendwie ganz schön pompös oder irgendwie so beerdigen oder so, weil ich dachte mir einfach so, okay, das ist jetzt einfach so ein Ding, das ist jetzt einfach so ein bewusstseinloses Ding, das einfach fungiert halt als Auto für das Bewusstsein. Aber ich hatte jetzt überhaupt nicht den Eindruck, dass das Bewusstsein sich irgendwie auflösen kann und das Bewusstsein sich vernichten kann. Ja, glaube ich nicht. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Also das merkt man ja auch zum Beispiel bei Bäumen, da sagt man ja jetzt auch nicht, oh, dieser Baum ist tot, weil der kein Hirn hat, weil der kein Herz und Hirn hat. Und ja, da sagt man jetzt auch nicht, oh mein Gott, wie tragisch, dieser Baum hat, ja, ist hirntot, herztot. Ja, der ist ja trotzdem bei Bewusstsein. Also da ist ja trotzdem ein Bewusstsein drin und da, das, also das glaube ich nicht, das weiß ich, also dass da ein Bewusstsein drin ist, ne? Also, und da sagt man ja jetzt auch nicht, oh mein Gott, wie geht das aber? Da ist ja kein Hirn drin. Und wie soll denn das gehen? Und oh Gott, der arme Baum ist hier, steht hier tot rum oder so. Also das habe ich auch schon als Kind intuitiv gemerkt, ja, dass von Bäumen eine Energetik ausgeht. Und das merke ich auch jetzt manchmal, wenn ich halt na, so ein bisschen feinfühliger bin, da merke ich auch immer, dass da der Wald auch so ein Kollektivbewusstsein hat, wie auch die Menschen, aber halt trotzdem jeder Baum auch so ein individuelles Bewusstsein hat. Also jeder Baum ist trotzdem nochmal sehr unterschiedlich vom nächsten Baum.
Ja, also bei mir ist es ja so, da bin ich auch mit dir. Ich umarme zum Beispiel auch Bäume und hole mir Energie dadurch. Und ich sehe gerade, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sagen, dann würde ich dich noch fragen, was du gerne den Menschen, unseren Zuhörern mitgeben möchtest als Abschlusswort, als
Genau,
Abschluss. Gedanke.
ja. Ich würde sagen, ja, habt Vertrauen in euch, in eure eigene Souveränität. Habt Vertrauen darin, dass ihr selber auch für euch selbst Entscheidungen treffen könnt, dass ihr nicht ständig irgendwelche Expertenmeinung oder Mittelmeinung irgendwie braucht. Genau, ihr habt eigentlich alles schon, also alle Antworten. Alle Geschichten sind bereits geschrieben, ist alles bereits passiert und ihr müsst euch einfach nur darauf einpendeln, einrichten und dann habt ihr eigentlich auch die Antworten parat und müsst nicht immer ständig jemanden fragen. Ja, das wäre so mein Hinweis.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Anastasia. Das war wirklich, wirklich sehr interessant und hat mich gefreut, dass wir das zusammen gemacht haben. Und es wird noch weitere Folgen geben. Es war wirklich spannend, auch für mich, mal deine Sichten. Also ich kenne ja die meisten Sichten schon, aber trotzdem mal das nochmal zu hören, ist wirklich beeindruckend, wie du darüber denkst und wie weitsichtig du das behandelst. Und ja, vielen Dank, liebe Anastasia, und danke Zuschauer, Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, danke dir. Tschüss.